freue mich riesig über das Thema zu reden, das heute dran ist. Und das Vergleichen ist nicht das Thema, aber ich weiss nicht, eben, wenn man unseren Gott vergleicht, dann ist er unvergleichbar. Ich weiss nicht, ob du dich gerne vergleichst. Vergleichen ist für die einen etwas, das sie zur Höchstleistung beflügelt. Und für die anderen ist es etwas, als würden sie einen Auftragskiller damit beauftragen, den eigenen Selbstwert abzuschießen oder zu jagen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so diese beiden Extreme, wenn es ums Vergleichen geht. Wir machen heute weiter an den Gebeten von Paulus. Ich habe schon mal über ein Gebet des Paulus gesprochen. Du kannst mir noch die erste Folie zeigen. Es geht heute darum, mit Paulus zu beten. Und ich möchte, dass wir, wenn wir unser Gebetsleben mit demjenigen des Paulus vergleichen, dass dich das inspiriert. Nicht, dass du das Gefühl hast, jetzt wird mein Selbstwert oder mein Gebetsleben hier gejagt vor einer Predigt und ja, da bin ich noch zu schlecht und das mache ich verkehrt oder mein Gebetsleben ist sowieso momentan ein bisschen ja, schwerfällig. Sondern mein Wunsch ist, dass du dadurch inspiriert wirst und dass die Gebete des Paulus als ein Vorbild dienen können für unser Gebetsleben. Und es hat mich interessiert, wie wir beten und dies zu vergleichen, wie Paulus betet. Und da habe ich mal gegoogelt, Gebete der Mitglieder der Pfingstgemeinde Uster, und ich bin auf eine Internetseite gestoßen. Die hat Gott ganz neu aufgeschaltet. Dort sind alle eure Gebete, ob ihr die laut gesprochen habt oder nur leise oder im Kopf gedacht habt, sind dort aufgeführt. Alle Gebete, die du gesprochen hast. Das heißt, ich habe dort mal gefiltert und ich habe gedacht, ich nehme extra ein Gebet von einem Freund, von dem ich schon lange eine Beziehung habe. Ich habe mir mal all die Gebete von Serge angeschaut. Und ich habe gedacht, ich lese jetzt mal all die Gebete nacheinander durch, die Serge da so betet. Und was auffällt ist, Serge hat ein Fürbitterherz. In den letzten Monaten ist das sehr stark geworden, hat nochmals zugenommen. Er betet für den Fußballclub GC von Zürich mehr und mehr, weil die das Fußballspielen irgendwie verlernt haben. Natürlich gibt es diese Internetseite nicht, das ist natürlich ein Scherz. Und Serge hat ein Fürbitterherz für die Verlorenen, keine Frage. Ich weiß nicht, was das mit dir machen würde, wenn du denkst, hier kann jemand alle meine Gebete nachschauen und lesen. Aber ich möchte dich einladen, heute Morgen, halte dein Gebetsleben, wenn wir durch dieses Gebet von Paulus durchgehen. Halte dein eigenes Gebetsleben vor Augen und vergleich dich mal, aber auf eine gute Art und Weise. Vergleich dich mal damit und schau, was kannst du für dich, für dein Gebetsleben da hinausnehmen. Ich kann zwar eure Gebete nicht studieren, aber was wir eben machen können, ist, wir können die Gebete von Paulus studieren. Diese sind uns in der Bibel überliefert und wir können sie lesen. Und die letzte Woche im Büro haben Jara und ich haben zusammen, wir haben alle Gebete von Paulus ausgedruckt und wir haben uns diese Gebete gegenseitig vorgelesen, weil wir entdecken wollten, wo hat Paulus einen Fokus? Gibt es etwas, für das er immer wieder betet? Logischerweise sind nicht alle seine Gebete, die er betet, in der Bibel vorhanden. Aber in diesen, die eben in der Bibel aufgeführt sind, da entdecken wir dieses Herz für Menschen, das Paulus hat. Eine Leidenschaft für Menschen, wenn er für sie betet. Er geht zu Gott und steht für diese Menschen mit Anliegen ein. Und das Zweite, was auffällt, ist, dass er immer wieder Gott Danke sagt für diesen Menschen. Er geht immer wieder zu Gott und sagt, danke Gott für diese Menschen und was du tust in diesem Leben der Menschen. Das sind zwei Hauptmerkmale, die dabei auffallen. Und ich möchte mit euch dieses Gebet lesen. Es sind mehrere Verse. Und lest das doch innerlich, ihr dürft es auch laut mitlesen, dass ihr hier besser dabei sein könnt. Es ist das Gebet in 1. Thessalonicher 3, 9-13. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Tag und Nacht bitten wir inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr an euch sein wird, was Tadel verdient und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Wann hast du zum letzten Mal ein solch frommes Gebet gesprochen? Das Erste, was wir sehen, ist, dass Paulus sagt, dass Dank und Freude sein Herz erfüllt. Er sagt, wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken sollen. So groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Dank und Freude erfüllen das Herz von Paulus. Jetzt stell dir mal vor, Brigitte, stell dir mal vor, am Sonntag kommst du nach vorne für Gebet. Du kommst zu mir und ich will für dich beten und leite das Gebet auf diese Art und Weise ein, oder? Dass ich sage, Brigitte, jedes Mal, wenn ich mit Gott über dich spreche, dann weiß ich nicht, wie ich ihm dafür danken soll. Und jedes Mal wird mein Herz von Freude erfüllt. Was würde dir durch den Kopf gehen, wenn jemand so etwas dir mitteilt? Paulus teilt das ja hier den Thessalonichern auch so mit. Was würde hier, ich meine, ich weiß nicht, ob du denkst, was läuft eigentlich mit dir? Bist du ein bisschen verliebt in mich? Oder vielleicht auch, was kommt jetzt, dass du mir so Honig ums Maul schmierst? Oder ja, es ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, es ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, oder? Also, so gut kennen wir uns ja auch nicht und jetzt redest du viel mit Gott über mich. Also, schon ein bisschen schräg. Ich meine, übertreibt Paulus hier. Wenn wir von den Gebeten von Paulus lernen wollen, dann geht es nicht nur darum, dass wir einfach um das Gleiche bitten, wie er bittet, sondern es geht auch darum, dass wir beobachten, aus welcher Motivation, aus welcher Leidenschaft heraus entspringt sein Gebet. Welche Haltung hat er, wenn er betet? Und natürlich dann auch den Inhalt seiner Bitten oder seiner Gebete. Und ja, ich weiß eben, dass dieser Paulus in die Thessalonicher verliebt war. In 1. Thessalonicher 2,8 sagt er das dann. Und wir haben sie lieb gewonnen. Ich habe euch lieb gewonnen, ihr Thessalonicher. Der war eben verliebt in diese Leute. Und jedes Mal, wenn er mit Gott über sie spricht, sagt er, wird er erfüllt mit dieser Liebe. Also mit dieser Freude. Und Paulus hat eben etwas in diesem Blickfeld. In der letzten Predigt, wo es um ein Gebet ging, ging es auch um dieses Blickfeld, das Paulus hat, wenn er für Menschen betet. Und er hat fest im Blickfeld das Wirken Gottes im Leben der Leute, für die er betet. Das hat er vor Augen, wenn er für diese Menschen betet. Und dann sagt er, dass jedes Mal, wenn er mit Gott über sie spricht, wird er mit Freude erfüllt. Das Erste, wo ich mich in diesen Text hineingelesen und gearbeitet habe, war schon, das ist doch übertrieben. Was für ein Heuchler, das ist schon ein bisschen heuchlerisch. Habe ich gedacht, jedes Mal, wenn du betest, komm, es kann doch nicht sein. Aber was ist es, das Paulus vor Augen hat, das eine solche Freude auslösen kann, dass er so etwas sagen könnte? Was macht Paulus so viel Freude, wenn er mit Gott über diese Thessalonicher spricht? Wir sehen eben, dass die Thessalonicher, die haben einen Platz im Herzen des Paulus bekommen. Paulus war mit Silas unterwegs in Philippi. Sie wurden dort ins Gefängnis geschmissen, wurden ausgepeitscht und man hat ihnen dann nahegelegt, es ist, glaube ich, besser, wenn ihr geht. Und danach gingen sie nach Thessalonich. Und als sie in Thessalonich ankamen, machten sie das, was sie immer machen, das, was sie auf dem Herz hatten. Die verändernde Liebe Gottes, die sie selbst an ihrem Leben erlebt hatten, diese Liebe, von dieser Liebe erzählten sie. Sie gingen in die Synagogen und erzählten von diesem Jesus, der ihr Leben auf den Kopf gestellt hat, der ihr Leben um 180 Grad gedreht hat. Und sie erzählen von diesem Jesus, der für sie gestorben ist. Und diese Nachricht, die trifft bei den Thessalonichern nicht nur auf ihre Ohren, sondern auch auf die Herzen. Sie nehmen diese Nachricht auf und dieselbe Liebe, die Silas und diesen Paulus verändert, verändert eben auch diese Thessalonicher. Und sie kommen in eine Beziehung hinein, eine Beziehung, wo Jesus der Herr ihrer Leben wird. Aber auch dort war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie waren nicht lange dort. Stellt euch vor, 3 bis 4 Wochen, nicht mehr, waren sie bei diesen Thessalonichern. 3 bis 4 Wochen. Das ist nicht eine sehr lange Zeit, um eine gute Beziehung, wo man sich frisch kennenlernt, irgendwie auf eine stabile Basis zu bauen. Sehr kurz. Und geschweige denn einen All-for-Life-Kurs durchzuführen. Den All-for-Life-Kurs, den Paulus und Silas mit diesen Leuten machten, war wahrscheinlich an jedem Abend, Mittag auch noch, damit sie all diese Themen, die ihnen wichtig waren, ihnen erzählen konnten. Aber auch dort wurde der Widerstand so groß, dass sie dann gehen mussten. Sie gingen weiter nach Berea und von dort wieder weiter. Das heißt, diese Frischlinge im Glauben, was die Thessalonicher waren, die musste er zurücklassen. Und sie gingen dann weiter und sie hatten so ein Sehnen nach diesen Leuten, dass sie versuchten wieder zurückzugehen, konnten aber nicht. Das heißt, sie schickten dann Timotheus, sagte, geh du, schau, damit du dich wieder stärken kannst und wir müssen wissen, wie es ihnen geht im Glauben. Das zerreißt unser Herz. Wir müssen es wissen. Wir konnten nur 3 bis 4 Wochen in diese Leben investieren. Was, wenn sie nicht mehr im Glauben sind? Und von diesen Dingen lesen wir dann in den Versen zuvor, wenn ihr das mal nachlesen wollt. Und diese Dinge, das ist das Wirken Gottes im Leben der Thessalonicher, die diese Freude, die ein Paulus hat, was er vor Augen hat, wenn er sie für sie betet, was diese Freude in seinem Herzen auslöst. Und das sind Dinge, wo er davon spricht, dass der Glaube dieser Thessalonicher, habt im Hinterkopf, 3 bis 4 Wochen nur, dieser Glaube wurde dort in der ganzen Region bekannt. Die Botschaft wurde von Thessalonich nach ganz Mazedonien, in die ganze Gegend dort hinausgetragen. Von diesen Frischlingen im Glauben ging dieser Glaube aus mit einer verändernden Kraft. Und Timotheus kommt zurück und sagt, hey, sie stehen fest im Glauben. Sie nehmen zu in der Liebe. Und Paulus und Silas, sie sehnen sich nach euch. Sie wollen euch wiedersehen. 3 bis 4 Wochen Beziehung. Aber sie sehnen sich nach ihnen, sie wiederzusehen. Und Paulus gibt hier ja ein Einblick auch in seine Gefühlswelt. Und der Höhepunkt seiner Gefühlswelt in dieser Verbindung zu den Thessalonicher ist dann in 3,8, wo er sagt, jetzt können wir wieder leben, wenn ihr festgegründet seid im Herrn. Also Paulus sagt eigentlich, wenn ihr Thessalonicher nicht mehr mit Jesus unterwegs wärt, wenn ihr nicht mehr am Glauben festhaltet, dann wäre es für mich, als würde ein Teil von mir sterben. Und das kann er über Leute sagen, die er 3 bis 4 Wochen kennt. Das beeindruckt mich sehr, was für einen Platz im Herzen diese Thessalonicher für diesen Paulus hatten. Empfindest du die gleiche Freude, wenn du für deine Glaubensgeschwister betest? Natürlich ist es bei mir genau gleich wie bei Paulus. Was empfindest du, wenn du versuchst, wenn du betest, zu sehen, was Gott im Leben deiner Glaubensgeschwister am Wirken ist? Hast du das Wirken Gottes im Blickfeld, wenn du mit Gott über deine Geschwister sprichst? Oder nimmt das meiste deines Blickfelds die schwierigen Situationen, die Nöte oder andere Dinge ein? Siehst du auch das, was Gott am Tun ist im Leben? Ich denke mir schon, ja, Paulus hatte es hier ja einfach, weil diese Thessalonicher abgingen wie irgendwelche Zäpfchen im Glauben, um sich das vor Augen zu führen. Und bei mir erzeugt dies nicht natürlich oder automatisch dieselbe Freude, wie ich denke, wie es bei einem Paulus gewesen ist. Vor kurzem waren Jacqueline und ich waren in den Ferien, wir durften nach Kroatien gehen und wir waren in Zagreb. Und in Zagreb, da war etwas, was mir unglaublich Freude bereitet hat. Da hingen überall Plakate. Und auf diesen Plakaten stand Hürgovic versus Mansur. Für die, die nicht kennen, das sind 2 Schwergewichtsboxer. Und als wir dort waren, war ein Titelkampf im Schwergewichtsboxen. Und ich wollte mir diesen Kampf unbedingt ansehen. Solch einen Kampf gibt es eigentlich nicht in der Schweiz. Du musst irgendwo von Amerika oder irgendwo hin. Und die Preise, ich ging gleich nachschauen, waren erschwinglich. Und als ich nachschaute, in der Arena waren Plätze direkt am Ring noch frei. Und ich sagte, Jacqueline, lass, kommst du mit mir einen Boxkampf schauen? Und sie dachte, ich will direkt am Ring sitzen. Dann braucht es ein wenig Kompromisse, dass sie mitkam und wir saßen dann nicht direkt am Ring, sondern in ein wenig Entfernung, aber dass wir den Ring eigentlich sehr gut sehen konnten. Aber was es gemacht hat, ist, als ich die Tickets gekauft habe, machte ich ein Foto mit den beiden Tickets. Das sah dann etwa so aus. Ich hatte diese Tickets, dieser Fight Night in der Hand und postete sie im WhatsApp-Familienchat, um meiner Familie mitzuteilen. Ich kann, besonders meinem Papa, weil wir früher zusammen Boxen schauten, ich kann einen Schwergewichtstitelkampf im Boxen schauen gehen. Das heißt, meine Freude war so groß, dass ich das postete. Und ihr müsst wissen, auf Social Media bin ich nicht so aktiv, dass ich immer teile, was ich so erlebe. Aber meine Freude war so groß, dass ich es eben mitteilen wollte. Ich wollte es meiner Familie sagen, schaut euch an, was ich sehen kann. Und alle, die jetzt denken, Boxen, ja, die Boxer sind die Ersten, die richtig begriffen haben, dass es wichtiger ist, zu geben, als zu nehmen. Als ich jemandem erzählte, dass ich einen Boxkampf schaute, hat er mir eben das erzählt letzten Freitag. Und ich dachte, ja, das stimmt, das ist so gut. Nein, meine Liebe zum Sport ist es, die diese Freude einfach ganz natürlich aus mir heraussprudeln lässt. Da muss ich nur in ein Stadion hineinsitzen, ist ziemlich egal, welche Sportart, fast egal. Oder am Sonntagnachmittag Fußball schauen und dann bin ich happy, das freut mich. Das kommt ganz automatisch aus mir heraus. Was liebst du so sehr, dass ganz automatisch Freude aus dir heraussprudelt? Und dann bin ich auf Johannes gestoßen, was er sagt. Und dies beeindruckt mich im tiefsten Innern. Er sagt, es gibt für mich keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder so leben, wie es der Wahrheit entspricht. Und das beeindruckt mich. Diesen Punkt, wo ein Herz des Johannes steht oder ein Herz des Paulus steht, was bei ihnen die größte Freude auslöst, dort möchte ich auch hin. Und ich kann euch ehrlich sagen, Tickets für einen Boxkampf löst bei mir viel natürlicher Freude aus, als zu wissen, was geistlich Gott am Wirken ist im Leben von den Freunden, wo ich unterwegs bin im Glauben. Und das schmerzt mich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen. Was ich aber auch sagen muss, wenn ich mein Blickfeld aufmache für diese Dinge. Letzten Freitag waren wir als Jugi, hatten wir einen regionsübergreifenden Jugendgottesdienst in Wetzikon. Und wenn ich mir vor Augen führe, was bei unserer Jugi geht und bei den einzelnen Leuten in der Jugi. Wir waren dort, das macht mich richtig stolz, dass wir mit den Jungen mit 3 Teams prophetisch dienen konnten, nach dem Gottesdienst den Gleichaltrigen, unsere Jugendlichen. Und die haben über eine Stunde Ausdauer, jedem Einzelnen, der kam, haben sie prophetisch gedient, sich Zeit genommen, auf Gott zu hören und sie zu ermutigen. Und wenn ich mir das vor Augen führe, wenn das den Blickfeld meines Herzens einnimmt, wenn ich mit Gott über meine Jugi und über die einzelnen Leute aus der Jugi spreche, dann löst das bei mir Begeisterung aus. Eine gleiche Begeisterung wie bei einem Paulus. Wenn ich all die Probleme, meine Alltagssorgen mal zur Seite kriege und mein Blickfeld auf diese Dinge richten, dann passiert auch das mit mir, was bei einem Paulus passiert. Und ich bin überzeugt, es passiert auch bei dir. Wenn wir unser Blickfeld auf diese Dinge richten, dann kommt dieselbe Freude hervor, wie es bei einem Paulus ist. Und ich glaube, wenn ein Paulus für die Thessalonicher betet, dann ist er in einem Maß der Liebe in seinem Herzen mit diesen Leuten verbunden, das eben ein Maß der Liebe ist, das, wo ich sagen kann, dieses Maß der Liebe habe ich noch nicht erreicht auf dieser Ebene mit meinen Leuten. Und ich will wachsen in diesem Maß der Liebe. Paulus sehnt sich, irgendwie ist dort schon 12 Uhr. Paulus sehnt sich so sehr nach ihnen, dass er nachher sagt, und das hört sich wieder nach einer solchen Übertreibung an, oder? Tag und Nacht bitten wir inständig um die Möglichkeit, euch wiederzusehen und euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch in eurem Glauben noch an etwas fehlt. Ja, wir bitten Gott, unseren Vater und Jesus, unseren Herrn, uns den Weg zu euch zu ebnen. Paulus hatte zwei Versuche unternommen, weil er wieder zu ihnen gehen wollte. Und zweimal lesen wir, ist es der Satan, der ihn daran hindert. Er will zu ihnen gehen, weil er das Beste für sie will. Er sagt, ihnen mangelt noch was im Leben. Das ist klar, nach einem kurzen Alpha-Life-Kurs haben sie wahrscheinlich noch nicht alles verstanden, um was es hier im Glauben geht. Und er will ihnen dort weiterhelfen. Und weil er es nicht schafft, richtet er die Bitte an Gott und sagt, Gott, schaffe du die Hindernisse aus dem Weg, dass ich zu ihnen gehen kann. Und dann kommt er zu diesen zwei Dingen, für die er Gott, für diese Thessalonicher bittet und einsteht. Und das erste ist, dass er für eine überströmende Liebe bittet. Und für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Eine Liebe, die so überströmend ist, wie unsere Liebe zu euch. Und als ich das las, dachte ich, was? Jetzt sagt er im Satz zuvor, ich will zu euch kommen, um euch weiterzuhelfen in all den Dingen, die euch noch fehlen. Wenn ich so einen Satz sage und dann bete, habe ich das im Blickfeld. Und dann sage ich, Vater, hilf ihnen, dass sie all die Dinge verstehen des Glaubens, die sie noch nicht verstehen. So würde sich mein Gebet anhören. Aber Paulus bittet für überströmende Liebe. Das hat mich sehr erstaunt, als ich mich da hineingedacht habe. Er betet nicht für diese Mängel, sondern für eine überströmende Liebe in ihrer Gemeinschaft der Christen und eine überströmende Liebe von ihnen nach den Leuten von draußen, die nicht in ihrer Gemeinschaft sind. Und etwas ist wichtig, dass wir es verstehen. Wenn Paulus das sagt, dann passt das eigentlich seine Bitte nicht in die Kultur der damaligen Zeit, wie man Liebe gelebt hat. In der griechisch-römischen Kultur von damals, da war es in der Gesellschaft gang und gäbe, dass du hattest jemanden, der war der Wohlhabende. Das war der, der konnte dir Arbeit verschaffen, Ehre verschaffen, dazu schauen, dass es dir finanziell gut geht. Und dann war das Gegenüber. Und der Wohlhabende, der das geben konnte, verlangte von einem Gegenüber, der etwas von ihm bekam, dass diese Person gegenüber ihm treu war, dass gewisse Dienste geleistet wurden oder dass er wertvolle Informationen bekam. Und in diesem System der griechisch-römischen Kultur, wenn du dort nach oben kommen wolltest, musstest du dich an diese Verpflichtungen halten, sonst konntest du nicht aufsteigen. Ein normaler Arbeiter hatte nicht die gleiche Motivation gegenüber seinem Mitarbeiter, der auf der gleichen Stufe war, diesem Mitarbeiter gegenüber gleich loyal zu sein oder treu zu sein, wie er es gegenüber dieser wohlhabenden Person hatte. Weil diese Person, von dieser konnte er ja profitieren. Von dieser Person konnte er etwas bekommen. Kommt euch das bekannt vor? Wäre wohl nicht falsch, wenn wir sagen, in diesem Aspekt haben wir heute noch ein bisschen griechisch-römische Kultur, auch in unserem System, was es heißt zu lieben. Das heißt, die Bitte von Paulus, die widerspricht der damaligen Kultur. Aber es ist eine Bitte der Reich Gottes Kultur. Und wir müssen bewusst sein, wenn er hier für überströmende Liebe betet, dann ist dies eine revolutionäre Liebe, für die er hier bittet. In eine Gesellschaft hinein. Und wenn wir darüber nachdenken, wie sieht dann überströmende Liebe aus? Mein Bild ist automatisch, dass mir ein Fass in den Sinn kommt, das bis oben gefüllt ist und überströmen heißt, die Liebe geht über das Fass hinaus. Die Liebe geht über eine Grenze hinweg. Von der natürlichen Grenze wird sie nicht zurückgehalten. Und da meine ich jetzt nicht nur, was Lieben in Taten bedeutet, sondern auch die Liebe einer natürlichen Motivation, die in uns steckt, wenn wir an unsere Reife, geistliche und emotionale Reife denken, dass es über das hinausgeht. Aber Paulus sagt ja, eine solch überströmende Liebe, wie wir für euch Thessalonicher hatten. Das heißt, er gibt uns das Beispiel für die Beschreibung dieser überströmenden Liebe. Und ich werde euch nur zwei Beispiele nennen, wenn ihr noch mehr Beispiele wollt, lest diesen ersten Thessalonicher Brief, dort entdeckt ihr die noch mehr. Und das erste ist, dass es nicht um eine Liebe geht, wo es um uns selbst geht, sondern um das Gegenüber. Eigentlich nichts Neues für uns. Unser Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und das Zweite, ihre Motivation für ihr Verhalten war die Ehrfurcht vor Gott. In all unserem Umgang mit euch, unsere Glaubensgeschwister, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Das Verhalten von einem Paulus, wenn er mit den Thessalonichern zusammen war, das Verhalten in einer überströmenden Liebe war, nicht meine Absichten, nicht was ich als Bestes für euch denke, sondern ich stehe in Einklang mit dem, was der Herr möchte, mit dem, was er sagt, was für euch ist. In diesem Einklang, das ist für ihn überströmende Liebe, in überströmender Liebe zu lieben. Und wie oft geht es in unserem Handeln, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind? Und ich muss sagen, manchmal ist es ganz schwierig, das bei einem selbst wirklich festzustellen, was meine echte Motivation ist für etwas, dass es eben nicht darum geht, dass ich etwas bekomme, dass es eben doch trotzdem mir gut tut. Das zu erkennen, finde ich recht schwierig. Oder auch, wie Chris Gore erwähnt hat, diese Rechthaberei, wo manchmal wichtiger ist, als die Beziehung. Wie sehr geht es da eigentlich darum, dass es mir etwas gibt, als dass wir auf der Beziehungsebene einander in einer überströmenden Liebe begegnen können? Eine solche Liebe, von der Paulus hier spricht, diese Liebe spricht Bände in die Gesellschaft hinein. Wenn die Menschen draußen sehen und entdecken, wenn wir miteinander in solch einer überströmenden Liebe umgehen, das wird gesehen, das wird gespürt und das verändert. Besonders in einer Welt, wo die Selbstbezogenheit, meine Bedürfnisse immer an erster Stelle stehen. Und Paulus sagt dann in seiner zweiten Bitte, dort bittet er für innere Stärke. Aber diese Bitte hängt mit der ersten Bitte der überströmenden Liebe zusammen. Das ist nicht abgelöst. Wir bitten ihn, euch auf diese Weise, also auf die Weise dieser zunehmenden, des Wachsens in der Liebe, zuerst bittet er um diese Liebe und das ist, auf diese Weise sollt ihr innerlich stark werden. Also, wenn wir zunehmen in dieser Liebe, und Paulus, ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen, Paulus bittet den Herrn Jesus für die Thessalonicher um eine überströmende Liebe, dass diese zunimmt. Also von dort her muss diese Veränderung kommen in unser Herz hinein und nicht unser eigenem Antrieb nur. Dort ist der Ursprung für diese verändernde Liebe. Und sie soll uns innerlich so stark machen. Und innerlich bedeutet hier in der Bibel, das ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Das ist der Ort, wo unser Wille ist, unser Verstand. Es beschreibt dieses Ganze des Menschen, aber es ist auch der Ort, wo unsere verborgenen Haltungen Gestalt annehmen. Er bittet für eine verändernde Liebe, die zunimmt und hier drin, an diesen Orten, etwas verändert in unserem Leben. Dort ist diese Auswirkung. Und dann kommt das, was wir in der letzten Predigt auch noch gesehen haben. Paulus hat eine Ewigkeitsperspektive, dass er sagt, dass nichts mehr an euch Tadel verdient, dass es nichts mehr gibt, was Gott über dir schimpfen kann und sagt, das ist nicht gut, das ist noch gut, das sollte noch weg sein. Und du eines Tages, wenn du vor Gott stehst, in Heiligkeit vor Gott stehen kannst. In Heiligkeit bedeutet, dass all das abgeschnitten ist, wo nicht einem Leben entspricht, wie es Gott möchte. Seht ihr diese verändernde Kraft der Liebe, um die Paulus bittet, dass diese zunimmt und was sie dann auslöst in unseren Herzen? Dies begeistert mich zu entdecken in diesen Gebeten des Paulus. Es ist Gott, der unser Herz prüft, bis am tiefsten Ort. Es geht nicht darum, dass wir Menschen gefallen. Es geht darum, dass wir Gott gefallen können. Und dieses Gebet, dieses Fürbittige für die Thessalonicher, hilft ihnen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, dass sie eben Gott gefallen. Und logischerweise hat das einen Einfluss auf die Beziehungen zueinander und auf die Beziehungen nach außen. Und diese Ewigkeitsperspektive, die habe ich selten in meinem Gebetsleben. Wenn ich für die Leute bete, mit denen ich unterwegs bin, dass sie so verändert werden durch diese Kraft der Liebe. Was entdeckst du, wenn wir jetzt durch dieses Gebet hindurchgingen, wo du sagst, darin möchte ich wachsen. Mein Herz für Menschen, meine Leidenschaft für Menschen in meinen Gebeten, darin möchte ich wachsen. Ich möchte auch so beten. Ich möchte auch ein solches Verhalten, eine Haltung an den Tag legen, wie es Paulus hatte. Das Gebet von Paulus zielt bei den Thessalonichern nicht einfach auf die Befreiung von ihren Leiden oder dass es ihnen einfach gut geht. Mit diesem Gebet sagen wir nicht, wir sollen nicht für diese Dinge auch beten. Aber sein Gebet zielt nicht nur auf das, sondern es zielt auf dieses Wachstum der verändernden Kraft der Liebe Gottes, die zueinander in den Beziehungen eine Auswirkung hat, eine Auswirkung zu den Beziehungen außerhalb und die dich eines Tages vor Gott stehen lässt, deine persönliche Veränderung. Chris Gore sagte letzte Woche, ist mir die ganze Woche nachgegangen, diesen Satz, dass er sagte, was die Schweiz verändert, ist, wenn wir lernen, die Person, die vor uns steht, zu lieben. Und ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir darin wachsen und wie können wir das erreichen, möchte ich euch einladen, dass wir als Gemeinde beginnen, ein Gebet wie dies des Paulus zu sprechen für uns als Gemeinde. Dass unsere Liebe zueinander überströmend werden darf und dass die Liebe zu den Leuten draußen überströmend werden darf. Heute geht es nicht so sehr nur um dich, sondern um dein Gebetsleben für die Leute, über die du mit Gott sprichst. Und du dass du das in diese Leben hineinbetest. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns einen kurzen Moment für genau diesen Moment nehmen und heute Morgen mit diesem Gebet beginnen. Ein Gebet für die Menschen, wo du unterwegs bist, dass du das Blickfeld auftust für das Wirken von Gott in ihrem Leben und dass wir gerade heute Morgen für eine Zunahme dieser Liebe beten. Und darf ich die Band noch nach vorne bitten für diese Phase des Gebets? Ich möchte euch einladen, führ dir jetzt in diesem Moment dein Gebetsleben vor Augen und vielleicht kommen dir genau eine besondere Person in den Sinn, dann bleib nur bei dieser Person. Du kannst für ganz viele beten, aber mach dir jetzt keinen Stress, dass du vor ganz viele beten musst. Aber dass wir es zum Zentrum machen, dass diese Liebe hier in unserer Gemeinde, dass diese überströmend wird. Was mir in den Sinn gekommen ist, wenn wir für eine Zunahme der Liebe beten, es ist ja Gott, der Liebe ist. Und wenn wir für eine Zunahme der Liebe beten, dann beten wir, dass mehr Gott da ist, dass mehr Gott in unserem Leben ist. Lasst uns für das gemeinsam beten. Erlöst und der Tod ist besiegt. Und das Werk, das du da hast, hat den Weg von dieser Liebe, den Strom von dieser Liebe, weit aufgemacht in unsere Herzen, die mit dir verbunden sind. Wo kein Hindernis mehr zwischen uns und dir steht. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Liebesstrom vom Himmel aufmachst, an dem heutigen Morgen in unsere Herzen hinein. dass die Liebe darf zunehmen darf, dass du Gott, dass du Jesus, dass du Heiliger Geist kannst zunehmen in unseren Herzen. Dass die Liebe von dir darf zunehmen in unseren Herzen. Und dass die Liebe von dir unsere Herzen im tiefsten Inneren verändert. Dass jede Enttäuschung und Verletzung, wo manchmal Motivation ist für unser Verhalten, oder dass wir eigenen Profit rausschlagen aus unserem Verhalten, dass deine Fülle von dieser Liebe in unserem tiefsten Inneren verändert. Dass wir in Ehrfurcht vor dir in unseren Beziehungen handeln können. Und ich bitte dich, dass du unsere verborgensten Verhaltungen aufdeckst und dass sie du umdrüllst aus dieser Haltung von Liebe. Und dass du das die Liebe zueinander zunehmen darfst. Eine Liebe, die nicht der Kultur der heutigen Zeit entspricht. Eine Liebe, die selbstlos ist und die uns ums andere, die uns ums Gegenüber geht. Und um eine Liebe, die in der Ehrfurcht von Gott ist, was darum geht, was du Gott in deinem Leben willst machen, was deine Absichten ist. Eine Liebe, die von dem Gedanken von einer Ewigkeitsperspektive gesteuert ist. Dass wir füreinander beten, dass wir eines Tages vor Gott werden stehen. Er kann sagen, gut gemacht. Du hast das Beste gegeben. Wir sind nicht geblieben in unseren alten Verhaltensmustern. Die Liebe hat uns verändert, ins Bild von Jesus immer ähnlicher zu werden. Dass alle Sachen abgeschnitten werden, die nicht dazugehören. Und Papa, ich bitte dich, dass du in unserem Gebetsleben uns hilfst, dass du uns vor Augen führst, was du am Machen bist in den Leben von unseren Gemeindegeschwistern. Dass wir auch diese Dinge sehen dürfen, dass nicht dominiert, was schwierig ist, was schief läuft, sondern dass wir sehen dürfen, wo du dran bist, wo du drehst, wo du mitten drin bist. Und ich bitte dich, dass das den Raum einnehmen in unseren Herzen, wenn wir mit dir, Papa, über unsere Geschwister die reden. Und Freude soll Raum einnehmen in diesem Bereich. Freude soll Raum einnehmen. Ich will das freisetzen in euren Herzen, dass die Freude und die Sicht zunehmen dürfen. Und dass wir wachsen in überströmender Liebe zueinander und zu all denen, die außen sind. Aber ich wünsche mir, dass Menschen, die mit uns im Kontakt sind, die Liebe dürfen sehen, schmecken und sie angezogen werden, weil es nicht die Liebe ist, die sie in die Welt draussen bekommen. Weil es du bist, der in uns lebt. Mehr Gott in jedem einzelnen Leben von uns. Halleluja, Jesus. Halleluja. Lass uns nochmal miteinander die Bridge von diesem Song proklamieren. Dass wir erlöst sind und dass der Tod besiegt ist.